Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag hier auf der sonnenüberfluteten Terrasse der Weltwoche. Ich begrüße Sie zu diesem ganz speziellen Sommertalk, zu diesem Gespräch zum 1. August, zu unserem Nationalfeiertag im Rahmen unseres Programms Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, selbstverständlich von unerschütterlicher Zuversicht beseelt. Und wir sind sehr froh und dankbar, dass wir einen ganz profilierten Gast heute bei uns begrüßen dürfen. Es ist, wenn man darf das so sagen, der erfolgreichste Schweizer Bankmanager der Gegenwart mit einer gewaltigen Karriere im Inland und im Ausland. Es ist Josef Ackermann, Jahrgang 1948, aus der Ostschweiz stammend, in der Nähe des Walensees, aus Mels. Er war von 2002 bis 2012 mit unterschiedlichen Intensitätsgraden Chef der Deutschen Bank. Er hat einen Doktortitel in Ökonomie der Universität St. Gallen. Ab 1977 Führungspositionen bei der Kreditanstalt Credit Suisse, hat es dort bis zum CEO gebracht, ehe er dann nach Deutschland wechselte, dann verschiedene Verwaltungsratspräsidiumsposten. Ganz herzlich willkommen, dass Sie da sind und seit neuestem noch als Buchautor hervorgetreten, Joe Ackermann, Mein Leben, Langen und Müller Verlag 2024, ein Must-Read-Lesestoff. Herzlich willkommen in dieser Sendung.
Dankeschön und herzlichen Dank für die Einladung.
Schön. Ja, Herr Ackermann, wir nähern uns, und das ist ja das Thema eigentlich des heutigen Gesprächs, wir nähern uns dem 1. August. Das ist ja der Geburtstag der Schweiz. Da müssen wir etwas besinnlich Einkehr halten. Dann redet man über das Geburtstagskind. Sie haben schon viele Geburtstage der Schweiz erlebt. Wo steht die Schweiz heute? Was ist vielleicht aus Ihrer Sicht das im Moment Bemerkenswerte an diesem neuerlichen 1. August an unserem Nationalfeiertag?
Ja gut, man muss immer sagen, noch von außen gesprochen, geht es uns relativ im internationalen Vergleich wirtschaftlich sehr gut. Wir sind gerade jetzt als eine der wettbewerbsfähigsten Nationen der Welt wieder bezeichnet worden. Ganz leicht hinter Singapur, was ja nicht ganz vergleichbar ist. Das ist ein kleines Land mit einer ganz anderen Struktur. Und ich glaube, wir haben einfach viele Vorteile. Neben der wunderschönen Natur natürlich haben wir eine hervorragende Wirtschaftsstruktur, sehr guten Finanzplatz, sehr gute Industrien, die weltweit außerordentlich kompetitiv sind. Aber ich finde, es gibt auch noch andere Dinge. Wir sind multikulturell im Sinne, dass wir vier Sprachen haben und früh lernen, mit verschiedenen Kulturen umzugehen, was uns, glaube ich, gerade in der Welt ein großer Vorteil ist. Ich würde meinen, wir haben Chancengleichheit. Bei uns ist man nicht von der Familie her so vorgeprägt, dass man nicht Karriere machen kann. Es gibt Leute, die wirklich aus einfachen Verhältnissen, ohne Studium, an die Spitze von Unternehmen kommen. Das finde ich etwas ganz Tolles. Ich finde auch unser Bildungssystem hervorragend. Ich war gerade 3 Tage an der Universität St. Gallen, so eingeladen als verschiedentlich als Gastredner, aber auch habe ich mit Studenten unterhalten. Und ich war schon beeindruckt über die Qualität, aber auch über die Zielorientiertheit der jungen Menschen. Ganz anders, als das oft in den Medien dargestellt wird. Also kurz gesagt, ein schönes Land, über das man wirklich eigentlich mit großer Freude sprechen kann und in dem man sich wohlfühlt.
Es ist ja eigentlich ein Wunder, ein Rätsel, wenn man sich das überlegt, wie dieses kleine Land da in der Mitte von Europa, wir haben ja gar keine nennenswerten Rohstoffe, wir sind da sozusagen, ja, wenn man es etwas unromantisch formuliert, eine Art Steinhaufen in der Mitte dieses kriegerischen Kontinents. Und irgendwie hat es diese Schweiz ja geschafft, ich glaube, die höchste Dichte auch an internationalen Firmen zusammenzubringen, eine unglaubliche Leistung. Haben Sie eigentlich mal eine Erklärung gefunden für sich, was dieses Wunder Schweiz letztlich ausmacht? Am Ende des Tages gibt es vielleicht eine entscheidende Qualität, einen Faktor, den man da erinnern muss, den man dem Geburtstagskind auch an so einem Tag sozusagen ins Stammbuch schreiben muss.
Ja, und zwar, dass wir das nicht verlieren. Ja. Und das ist die Eigenverantwortung. Dass wir eben zwar einen Staat haben, aber dem Staat gegenüber eigentlich skeptisch sind. Ja. Und dieser Ruf nach dem Staat, den man ja heute, gerade in Deutschland gibt es ja eine neue Industriepolitik, die von einer italienisch-amerikanischen Ökonomin stammt, wo man eigentlich sagt, der Staat ist der Innovationstreiber, der bringt uns nach vorne. Es gibt natürlich ein paar Beispiele, Internet, das Rüstungsindustrie. Mhm. Aber wir haben eigentlich immer daran geglaubt, dass wir einzelne Unternehmer natürlich auch in einem stabilen politischen Umfeld und mit einem Rechtssystem, in das man noch Vertrauen haben kann, das finde ich etwas so Großartiges, auch wenn man es heute vielleicht mit den USA vergleicht, und doch mit einem relativ attraktiven Steuersystem. All das sind Rahmenbedingungen, die natürlich sehr florierend sind für so ein kleines Land. Und dann muss ich noch etwas sagen, was man ja natürlich immer auch mit einem gewissen Wehklagen zur Kenntnis nimmt. Wir haben eine unglaublich starke Währung. Ja. Also als ich Student war, habe ich eine USA-Reise gemacht. Da war der Dollar noch 4.30 Franken. Also muss man sich ja mal vorstellen. Und dann hat man so diskutiert, wenn es dann einmal auf 3 geht, dann gibt es die Schweiz nicht mehr. Heute sind wir weit unter der Parität. Mhm. Vergleichbar auch mit dem Euro. Mhm. Als ich in Deutschland tätig war, war der Franken, hat der Euro noch 1.67 Franken. Mhm. Heute ist er noch 95 Rappen. Also das ist schon eine Entwicklung, und dass man mit dem fertig wird. Und das zwingt uns ständig, innovativer zu sein, produktiver zu werden und eben das aus Eigenverantwortung heraus. Und ich glaube, das erklärt sehr viel von der DNA der Schweiz. Und ich hoffe sehr, dass wir uns wieder an diese Werte erinnern, gerade jetzt, wo man zum Teil eben auch, insbesondere in der Pandemie, halt sehr stark auch nach dem Staat gerufen hat.
Wo sehen Sie eigentlich Gefahren? Wo sehen Sie vielleicht Entwicklungen? Sie überblicken jetzt doch auch eine beträchtliche Wegstrecke. Wo sagen Sie, rückt die Schweiz vielleicht etwas ab von diesem erfolgreichen Weg? Das ist ja auch noch wichtig, dass man einem Geburtstagsjubilar auch sagt, du pass auf, da vielleicht die falsche Abzweigung. Was sind für Sie Entwicklungen, die vielleicht nicht unbedingt Freude machen?
Ja, ich finde, was schon gelitten hat, ist die gesellschaftliche Kohäsion. Wir haben heute große Gräben zwischen Stadt und Land, zwischen der französisch sprechenden Schweiz und der deutsch sprechenden Schweiz, natürlich auch im gewissen Sinne über viele Themen, die von elementarer Bedeutung für uns sind, haben wir eigentlich keine Meinung mehr, die uns alle verbindet. Also ich denke an die Fragen des Klimawandels, an die Fragen Europas, an die Fragen der Verteidigungsfähigkeit, natürlich auch an die Fragen, wie stark wir uns persönlich für gemeinsam engagieren und eben nicht nur jeder für sich allein schaut und so diesen Egoismus und Individualismus so stark in den Vordergrund schiebt. Ich glaube, das sind schon Gefahren. Da müssen wir wieder schauen, dass wir wieder eine Willensnation werden, aber auch mit einem gemeinsamen Willen. Das möchte ich aber wirklich auch klar betonen. Das ist nicht einfach so, wir wollen jetzt alle lieb Kind sein, sondern nein, aus dem Wettstreit von Ideen heraus muss das entstehen. Und insofern braucht es auch Toleranz Leuten gegenüber, die eben andere Meinungen vertreten. Und das muss man gerade pflegen. Denn oftmals lernt man ja auch für sich selbst durch Meinungen, die divergieren, indem man nämlich dann am Schluss feststellt, vielleicht ist meine Meinung doch nicht 100% gut. Und da lernt man ja auch. Und ich glaube, diese Toleranz gegenüber dem Disput, das müssen wir wieder stärken.
Sie haben ja in wirklich höchsten Führungspositionen in der Wirtschaft gearbeitet, auch an der Schnittstelle natürlich von Politik und Wirtschaft. Und wir wollen ja nichts Böses sagen über andere Länder, aber vielleicht gelingt es uns noch etwas herauszukristallisieren, weil wir haben viele Zuschauer in Österreich, in Deutschland. Und ohne jetzt hier imperialistische wirken zu wollen, vielleicht an dieser Schnittstelle auch, wie die Wirtschaft und Staat, wie das dieses Verhältnis funktioniert in der Schweiz gegenüber Erfahrungen, die Sie in anderen Ländern gemacht haben. Was wäre etwas, was man da vielleicht auch von der Schweiz lernen kann, was Sie vielleicht auch beobachtet haben, als Sie im Ausland tätig gewesen sind? Was ist hier vielleicht eine, ja, im Ausland, jenseits der Landesgrenzen, unterschätzte Qualität unseres Landes an dieser doch so wichtigen Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik?
Gut, ein Vorteil ist natürlich unsere Neutralität, aber ich meine es nicht nur im politischen Sinn, sondern auch in unserer Geisteshaltung. Habe ich festgestellt, die Spannungen zwischen Angelsachsen und Deutschen zum Beispiel, ja, das war ein großes Thema innerhalb der Deutschen Bank. Und das war für mich ein bisschen einfacher, weil wir keinen Block darstellen, repräsentieren und deshalb vielleicht freier sind, Lösungen zu suchen und zu finden. Natürlich auch haben wir nicht diese Erblasten aus der Vergangenheit, wie das Deutschland zum Teil hat. Als wir Bankers Trust übernommen haben, gab es viele, das haben vor allem natürlich jüdische Mitarbeiter und Kunden auch, für eine deutsche Bank arbeiten wir nicht. Insofern sind wir natürlich etwas freier. Das ist sicher eine Gunst der Geschichte, von der wir auch in einem gewissen Sinne profitieren.
Nicht so leicht zu kopieren natürlich, nicht so leicht zu übernehmen für jetzt ein größeres Land, oder? Das ist ein bisschen schweizerisch-spezifisch, könnte man sagen.
Ja, ich glaube, die immer sagen, Deutschland oder andere Länder sollten schweizerischer werden, unterschätzt natürlich schon ein bisschen die Größe und auch natürlich die Macht von Deutschland und Frankreich und vergleichbaren Ländern. Aber was ich auch noch sagen möchte, ich habe ja etwas, vieles, wo ich auch angeeckt bin in Deutschland, waren eigentlich Aussagen, die wir in der Schweiz für ganz selbstverständlich haben. Also zum Beispiel, dass man eigentlich sich bemüht, nicht vom Staat abhängig zu werden. Und dieses Fürsorgen dem Staat, das man eigentlich hegen und pflegen soll, wie das in Deutschland viel ausgeprägter und viel tiefer verwurzelt ist, da sind wir eben anders. Oder? Wir finden auch den Wettbewerb etwas Gutes, also zwischen Universitäten, aber natürlich auch im Steuersystem. Für Deutschland eigentlich etwas Schlechtes, oder? Dass man plötzlich von einer Stadt zur anderen ganz andere Steuersätze hat und auch die Stadt wechseln kann und damit Steuern spart. Und dennoch macht man das nicht, also nicht alle. Also gibt auch noch andere Elemente, die dazu dienen, dass man eben einer Stadt oder einer Region sich verbunden fühlt. Positiv muss ich allerdings sagen, die Zusammenarbeit, wenn ich über Kohäsion spreche, zwischen Politik und Wirtschaft habe ich auch in Deutschland für sehr gut gefunden. Also gerade in der Finanzkrise.
Eben, da haben Sie eigentlich in einer unglaublichen Krisensituation, wo man gewissermaßen auch am Abgrund stand, musste in kürzester Zeit gehandelt werden. Das waren mächtige Hebel, die da betätigt werden mussten.
Genau, aber da hat wirklich sehr früh die Politik und einzelne aus der Wirtschaft, natürlich auch die Bundesbank, haben da zusammengearbeitet und haben einen fairen, offenen Austausch von Ideen gepflegt. Ich fand zum Beispiel in der CS-Krise habe ich das ein bisschen vermisst, dieses Zusammenwirken zwischen Politik und Aufsicht und Nationalbank und der Wirtschaft. Das hat lange gedauert. Nicht? Man hätte sich ja relativ früh überlegen können, da geht es in die falsche Richtung. Ja, ja. Versuchen wir doch einmal Kräfte zu bündeln, wie wir das in Deutschland bei der Rettung von der Hypo Real Estate so gemacht haben, wo man zusammenkam und sagte, welche Lösung gibt es, oder? Wo Staat und Wirtschaft zusammen etwas angestrebt haben. Das muss ich sagen, habe ich in Deutschland sehr positiv empfunden.
Es ist ja interessant, dass eigentlich jetzt eben aus der schweizerischen Sicht könnte man sagen, ja, bei uns ist die Eigenverantwortung sehr stark, im Zweifelsfall nicht zum Staat rennen. Kann natürlich in so einer Krisensituation, wo es den Staat braucht, zum Nachteil werden, während vielleicht in Deutschland, wo die Verbindungen etwas enger sind, dann eben in so einer Krisensituation das läuft. War das eigentlich für Sie sozusagen eine der interessantesten und lehrreichsten Phasen auch? Das erlebt man ja nicht aller Tage, dass man in so einem Shitstorm, man kann es nicht anders sagen, in so einem perfekten Sturm mittendrin ist. Was haben Sie da in dieser Extremsituation, wo es darum ging, ob die Banken vielleicht zusammenkrachen, ob die Wirtschaft da niederliegt, ob da in der EU eine Kettenreaktion stattfindet. Das muss ja ein großer Stress gewesen sein. Wie haben Sie das erlebt? Was war Ihre wichtigste Erkenntnis? Was hat Sie vielleicht auch beeindruckt in dieser damaligen Krisensituation?
Also beeindruckt hat mich natürlich schon auch, wie dann die Politik, also man erinnert sich, dass die Frau Merkel und Herr Steinbrück vor die Bevölkerung gedreht und gesagt hat, eure Spargelder sind sicher. Also das war schon ein weitgehender Schritt, der ja weit über den Kompetenzen von Frau Merkel war und auch finanziell gar nicht darstellbar war. Also ich glaube, da hat man schon gelernt, dass man eng zusammenarbeiten muss. Das war auch was ja noch schwieriger war als die Finanzkrise, war die Schuldenkrise, mhm. wo man dann wirklich die Gefahr sah, dass wenn Griechenland fällt, es durchaus einen Dominoeffekt geben könnte mhm. auf Italien, Spanien, vielleicht sogar Frankreich im Schluss. Und da musste man doch sehr früh sagen, wir müssen dieses Feuer löschen, bevor es andere Häuser anzündet. Das war eine Erfahrung, die schwierig war. Aber aus militärischer oder aus Schweizer militärischer Sicht muss ich schon sagen, ich glaube, was man gerade auch im Militär gelernt hat, in Krisensituationen, wenn es stürmt und regnet und schneit und kalt ist, einfach so einen Führungsrhythmus beizubehalten und einmal ganz sauber zu fragen, de quoi s'agit-il, oder worum handelt es sich eigentlich und nicht sofort panikartig etwas hineinrennen. Und ich glaube, da waren wahrscheinlich die Schweizer ganz gut in dieser Analyse, die dann auch Handlungsoptionen erarbeitet hat und dann natürlich auch umgesetzt hat. Also ich finde, dieses Zusammenwirken von Deutschland mit auch ausländischen Angestellten, in Anführungszeichen, war, glaube ich, sehr gut.
Sie haben ja eine sehr erfolgreiche Karriere hingelegt, über viele Jahrzehnte unterschiedlichste Führungspositionen im In- und Ausland, im Finanzwesen, im Bankbereich. Was ist eigentlich das Wichtigste, was Sie in dieser Zeit über das Leben, über sich, über die Menschen gelernt haben?
Also wichtig ist sicher, dass man so ein Grundvertrauen sich erarbeitet und beibehält. Dass man
ein Grundvertrauen in sich selbst in sich oder selbst. Durch die anderen, die dann einem vertrauen?
Zuerst einmal in sich selbst, oder? Dass man irgendwie das Gefühl hat, ich kann gewisse Dinge stemmen. Und wenn es schief läuft, dann ist es durchaus halt möglich, dass ich mich anders aufstellen muss, aber nicht gerade ins Bodenlose falle. Und ich finde, so dieses Selbstvertrauen, das glaube ich, wir Schweizer noch mehr haben. Ich habe interessanterweise gerade jetzt ein E-Mail vom früheren finnischen Botschafter in Russland und Deutschland bekommen, der mein Buch gelesen hat, der sagt, was mich am meisten war, die Selbstsicherheit der Schweizer. Und irgendwo, weil wir eben im kleinen, stabilen Umfeld aufgewachsen sind, haben wir vielleicht so ein bisschen die Überzeugung, wie man so in Deutschland sagt, wir schaffen das schon. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige
Erkenntnis. Aber es ist interessant, es gibt ja einige Schweizer, nicht zuletzt Schweizer Schriftsteller, Schweizer Intellektuelle, auch ein berühmter ETH-Professor, der Karl Schmid, hat sogar mal ein Buch über das geschrieben, das Unbehagen im Kleinstaat. Es gibt ja auch Schweizer, ich denke so etwa an einen Max Frisch, denen war ja die Schweiz immer etwas zu klein. Sie haben so ein bisschen diesen Schweiz-Stress gehabt. Das haben Sie eigentlich nie gehabt. Sie sind immer ein stolzer Schweizer gewesen. Allerdings habe ich Sie nicht in Erinnerung als Schweiz-Tümmel der Schweiz. Sie sind jetzt nicht mit der Fahne herumgerannt in der Weltgeschichte, aber eigentlich ein stolzer Schweizer.
Ja, absolut. Also ich bin schon bin ja so an der Eisenbahnlinie aufgewachsen, mein Elternhaus. Und ich hatte immer ein bisschen Fernweh. Also ich wollte immer auch die Welt sehen. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, diese intellektuelle Neugierde auf andere Kulturen, auf andere Länder, finde ich etwas sehr, sehr Anspruchsvolles, aber auch etwas Bereicherndes. Aber das sieht man natürlich dann auch, dass man in gewissen Dingen vielleicht in anderen Ländern Vorteile hat. Aber die Schweiz kann natürlich, muss sich nicht schämen. Also ich glaube, wenn man objektive Kriterien nimmt, sind wir natürlich immer einmalig in vielerlei Hinsicht. Wir sollten nicht stolz sein, also nicht einen naiven Stolz, sondern eben selbstkritisch. Wir sind ja auch selbstkritisch. Insofern verstehe ich einen Max Frisch oder andere schon. Ich bin auch ja selbstkritisch. Aber interessanterweise einen Vortrag gehalten in Peking an der Universität und dann hat mir der Rektor gesagt, sie haben uns gezeigt, dass man mit Liebe selbstkritisch sein kann. Und ich finde das noch ganz wichtig. Also ja, man kann doch etwas gerne haben und eben gerade weil man es gerne hat, will man es ja möglichst gut machen und möglichst erhalten. Und das braucht dann eben eine offene Kritik. Also ich glaube, das schließt sich eben nicht aus.
Wie haben Sie die Berge geprägt? Die sind ja im Schatten auch von schroffen Bergklippen gewissermaßen aufgewachsen. Wie hat Sie das geprägt?
Na gut, wir haben ja in Deutschland, dass ich ein bisschen kantig bin und auch anecke. Ja, das ist vielleicht, die Schweizer sind nicht, ich habe immer gesagt, wir kämpfen eher ein bisschen mit dem Schwert, oder? Und die schon rein sprachlich. Und natürlich Deutschland und Österreich.
Mach mit dem Schraubenzieher.
Ja, mit dem Florett, oder? Ich meine, die sind einfach, das ist bei, wir sind, man muss einfach eins sagen, wir kämpfen immer mit einer fremden Sprache. Ja. Nicht mit einer fremden Sprache, aber mit einer fremden Sprache. Ja. Wenn man als ich klein war, in die Primarschule ging, in der dritten, vierten Klasse, konnte bei weitem nicht alle Schriftdeutsch. Viele konnten es bis am Ende nicht. Also das war für uns schon etwas anders. Und insofern sind wir natürlich in der Ausdrucksweise vielleicht manchmal etwas schroffer und klarer. Und das ist vielleicht das Bergliche, was wir in uns haben.
Aber die Berge prägen einen ja auch, indem sie sozusagen das, was Sie vorhin beschrieben haben, sie markieren ja auch einen Raum und eine gewisse Enge. Und man sagt ja den Schweizer nach, aufgrund der Enge sind sie in die Welt hinausgegangen. Die Schweiz ist ja sozusagen auch ein früh globalisiertes Land. Ich habe auch schon gesagt, die Schweiz war schon globalisiert, als sie da um uns herum dieses Wort noch gar nicht buchstabieren konnten. Weil wir die besseren Menschen sind, sondern weil uns auch die Enge zum Teil der Bergtäler, die beschränkten Möglichkeiten schlichtweg gezwungen haben, in die Welt hinauszugehen, auszubrechen aus dem. War das bei Ihnen auch ein Faktor?
Ja, sicher. Aber wir passen uns sehr rasch an. Also ich erinnere mich an einen Ball, 1. August, glaube ich, in New York, wo wir ein Tisch, nur Schweizer waren. Und wir haben so Mitternacht festgestellt, dass wir eigentlich gar nicht hätten Englisch sprechen müssen. Aber wir haben alle Englisch gesprochen. Während der italienische Tisch oder der spanische, natürlich spanisch-italienisch gesprochen hat. Ja. Also wir passen uns sehr schnell an und wollen dann eigentlich ein guter Citizen sein, dort, wo wir sind. Das habe ich immer wieder festgestellt. Und? Also wir sind schon, wir brauchen die Weite und wir brauchen auch nach außen zu gehen, aber wir suchen dann auch Teil der Kultur zu werden.
Ja. Und ist es vielleicht so, dass die Mehrsprachigkeit der Schweizer dazu führt, dass wir irgendwo auch eben diese Neugierde oder diese Antennen haben, dass wir uns dann auch gerne mal in einer Fremdsprache mit einem anderen unterhalten? Vielleicht anders als Leute, die in einer, sagen wir mal, festgefügten Sprachgemeinschaft aufgewachsen sind, die dann vielleicht in ihrem kulturellen Biotop bleiben. Also die Mehrsprachigkeit ist vielleicht auch ein, Sie haben das am Anfang gesagt, ist vielleicht auch ein wichtiger Faktor, der uns irgendwo zugänglicher, ich weiß nicht, vielleicht auch etwas neugieriger macht.
Ja, darf ich nicht vergessen, wir nehmen vier Kulturen von Kind auf in uns auf. Wenn Sie Amerikaner sind, dann sprechen Sie primär über die amerikanische Kultur, amerikanische, also englische Sprache, haben in der Regel nicht einmal einen Pass. Also ich weiß, wir hatten Verwandte in Atlanta, die waren noch nie in New York damals. Also hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Aber während wir alle sofort nach New York wollten oder nach London wollten, also wir suchten natürlich auch diese Vernetzung in der Welt. Und wie ich eben gesagt habe, es ist ein Riesenvorteil der Schweiz. Und darum kommen wir eigentlich in internationalen Gremien sehr gut zu Wege. Also wir sind geschätzt, weil wir eben diese Offenheit haben.
Ja, weil wir das haben. Jetzt etwas vom Schweizerischen auf die persönliche Ebene kommend. Was würden Sie sagen, ist der wichtigste Grundsatz, den Sie im Leben immer befolgt haben und der dazu geführt hat, dass Sie eigentlich all diese Stufen erklimmen konnten? Abgesehen natürlich von einer außerordentlichen, naturgegebenen genetischen Intelligenz. Nein, Spaß beiseite. Also nichts gegen Ihre Intelligenz, im Gegenteil. Aber gibt es einen Grundsatz, etwas, was Sie sagen, das habe ich eigentlich immer beachtet, um im Beruf Erfolg zu haben, meinen Auftrag zu erfüllen, vielleicht meine Vorgesetzten, solange es das noch gab, gibt es eigentlich immer zufriedenzustellen? Der wichtigste Grundsatz für den Erfolg?
Ja, wie ich schon gesagt habe, glaube ich schon, dieses Vertrauen in sich zu haben, dass man auch bereit ist, Aufgaben zu übernehmen, die andere für zu risikoreich halten. Ja. Immer wieder gibt es Situationen, wo man gefragt wird, übernehmen Sie diese Aufgabe? Und viele sagen dann, das ist mir zu heikel, da könnte ich scheitern, dann bin ich vergessen. Und da zu sagen, nein, ich mache das, weil ich traue mir das zu. Das ist etwas ganz Wichtiges, auch für junge Menschen.
Kann man das lernen? Kann man sich das antrainieren? Gibt es das Techniken? Oder müssen Sie da bilanzieren, das ist etwas, was man hat oder man hat es nicht?
Also sicher spielt da natürlich auch das Elternhaus mit. Ich sage immer, man braucht natürlich schon ein stabiles Umfeld. Das hilft, das ist klar. Aber es gibt ja auch viele Beispiele, wo das nicht vorhanden war, was die Leute auch geschaffen haben. Mhm. Ich glaube, man kann sich das antrainieren. Genauso wie man sich antrainieren kann, dass man mit Kritik umgehen kann. Ich meine, am Anfang, weiß ich auch, so mit 16, 17, wenn man irgendwo kritisiert wurde, das hat einen ja irgendwie getroffen. Mhm. Und mit der Zeit lernt man damit umzugehen, das zu relativieren und so. Ich glaube, das kann man lernen. Also es braucht sicher so ein bisschen einen breiten Rücken, den man sich aneignen kann.
Und was ist Ihr Rezept gewesen im Sturm der Anfeindung? Es hat natürlich auch Kritik an Ihnen gegeben. Das ist klar, wenn Sie natürlich wichtige Positionen haben, vor allem auch bei einer deutschen Bank, das ist ja sozusagen der Symboltempel, wenn man so will, der deutschen Wirtschaft. Und da plötzlich steht ein Schweizer an der Spitze. Ist auch immer schon ein bisschen erklärungsbedürftig, also bei einer deutschen Bank, wieso jetzt ausgerechnet ein Schweizer. Kritik, was ist da Ihr Rezept? Wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie diese zum Teil auch vielleicht turbulenten oder stürmischeren Phasen Ihrer Laufbahn verdaut? Was gibt es da für Erkenntnisse?
Spaßeshalber, aber das ist wirklich Spaß. Das sage ich immer. Die Thatcher hat mir ja etwas gesagt.
Opa, Entschuldigung, ich muss Sie gerade Sie müssen hier noch anstoßen, weil ich trinke immer aus meinem Weißweinglas, während Sie da pflichtschuldig die Fragen beantworten. Entschuldigung. Kommen gleich auf die Frau Thatcher. Danke. Auf die darf man ja anstoßen, oder? Das ist ja nicht verboten.
Also nein, überhaupt
nicht. Im Gegenteil.
Und der zweite war noch Berlusconi, der eigentlich auch ins gleiche Horn geblasen hat. Ja, sagen Sie Ihren Kommunikationsleuten, dass man ihnen nur die guten Sachen zeigt. Und das ist schon ein bisschen Wahrheit dran. Denn die Gefahr ist ein Unternehmen, dass man jeden Morgen 100 oder 200 Seiten bekommt. Und auf jeder Seite ist man erwähnt, oft eben auch negativ. Und das verzerrt so das Bild, man hat das Gefühl, die ganze Welt spricht nur über mich und nur über die Bank und so weiter. Und das muss man ein bisschen relativieren und weglassen. Und eben, sie hat dann gesagt, sagen Sie doch Ihren Leuten, Sie wollen nur das Gute lesen. Das hat zwei Vorteile. Sie müssen viel weniger lesen und Sie ärgern sich nicht. Ist nicht ganz ernst gemeint. Ja. Und mein Kommunikationsberater hat mir gesagt, du musst genau das lesen, was auch negativ ist, damit du weißt, was die Leute denken. Das ist auch richtig. Ja, wie geht man damit um? Ich glaube, das ist immer ein Thema. Oder? Als ich Chef der Kreditanstalt wurde, hat mir ja ein Kollege ein Buch geschenkt, Neid, und gesagt, mit dem wirst du nun dein Leben lang kämpfen müssen. Der Neid auf dich, auf die Karriere und so. Das muss jeder eingestehen, das ist nicht ganz einfach. Da braucht man auch eine Familie, die einem natürlich Halt gibt, schützt und stützt und so weiter. Aber im Grunde genommen muss man sich immer wieder sagen, was mir ja Carlo Topöhl eigentlich als Ratschlag mitgegeben hat, der frühere Chef der Bundesbank, Deutsche Bundesbank. Sie sind noch nicht mehr nur die Person, sondern Sie sind auch Repräsentant eines Unternehmens, das nicht alle gerne haben. Und bleiben Sie die Person und manchmal muss man dann den Repräsentanten vergessen. Da ist schon ein Körnchen Wahrheit drin, dass man auch viele Kritik einsteckt, ja, die man natürlich verantwortlich ist, man ist auf alles verantwortlich, aber man könnte natürlich auch leicht sagen, das ist der andere, das gemacht hat. Habe ich nie gemacht. Ich habe nie Verantwortung auf andere abgeschoben. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass der Chef eben auch das Lob natürlich nimmt, aber eben auch die Kritik auf sich nimmt. Aber das muss man dann relativieren. Ich kann ja nicht für 100.000 Leute sagen, jeder macht alles richtig. Das ist natürlich Teil. Aber ich glaube, der Satz, den man ja immer sagt, wenn einem die Küche zu heiß ist, darf man nicht Koch werden. Das ist einfach den Preis, den man bezahlt. Ja. Man hat andere, viele wunderschöne Vorteile, aber das ist eine Belastung, mit der man lernen muss, umzugehen.
Sie sind oft, eigentlich ihr ganzes Leben lang, fast ihr ganzes Leben lang, zumindest ihr Berufsleben lang, waren Sie immer in Chefposition. Waren Sie eigentlich immer sozusagen der Oberste an der Fahnenstange, die Einsamkeit des Chefs. Was fällt Ihnen dazu ein?
Also ich war nicht immer Chef, also ich war einmal Rekrut. Ja.
Sagen wir mal, in relativen Führungspositionen relativ, schon relativ früh, wenn ich da Ihren Lebenslauf anschaue.
Das stimmt, ja. Ja, also diese Einsamkeitsproblematik, die immer wieder erwähnt wird, die hatte ich eigentlich nie. Ich hatte auch nie, und Gott sei Dank, dieses Problem der Überbelastung oder von Stress oder von Panik oder von Burnout. Und ich habe mich immer an 5, wie soll man sagen, Rezepte gehalten. Das erste ist, man soll maßvoll, aber normal leben. Also ich trinke gerne ein Glas Wein, wie man gerade sieht. Ich rauche gerne eine Zigarre. Ich habe auch Spaß an vielen Dingen, aber alles natürlich so mit Maßen. Also ich wandere auch gerne, habe viel Sport gemacht und so weiter. Das zweite ist, glaube ich, so ein intakten Freundes- und, wenn man das haben kann, Familienkreis. Das ist etwas, wo man sich aussprechen kann. Wir gingen ja viele Jahre noch vom Leutnant ab, für ihn immer miteinander wandern, 3-4 Tage. Und das war schon etwas Schönes, weil man sich da sehr offen über alles ausgesprochen hat. Und das Gefühl hatte, das ist wirkliche Kameradschaft. Drittens, das liegt mir sehr am Herzen zu sagen, für sich selbst Ziele setzen, die realistisch sind. Mhm. Natürlich sagt immer wieder ein Sportler, ich habe immer im Bett oder im Schlafzimmer eine 2-Meter-Stange gehabt und jeden Morgen habe ich die angeschaut und irgendwann bin ich drüber gesprungen. Ja, das mag für Einzelne Gültigkeit haben. Ich habe mir gesagt, da werde ich nie drüber springen. Das ist kein Ziel, das realistisch ist. Und ich wache dann frustriert auf und denke, ach, du verfehlst wieder das Ziel. Lieber ein realistisches Ziel, das man auch erreichen kann. Schon ambitioniert, aber realistisch. Und viertens, wenn man wirklich irgendwo das Gefühl hat, da bin ich jetzt einfach unwohl, unglücklich, dann muss man wechseln. Ja, habe ich auch gemacht. Da muss man etwas Neues machen. Es hat keinen Wert, dass man Jahre oder Jahrzehnte lang in innerer Kündigung irgendwo jeden Morgen sagt, scheiße, ich muss schon wieder gehen. Sondern, und das Letzte ist, was man tut, einfach mit Freude machen. Ich habe immer, wenn ich in ein Konzert gehe und die Musiker spielen so mit einem Lächeln, mit Freude, das habe ich gerne. Und wenn einer so verbittert auf die Tasten schlägt, dann denke ich immer, das ist nicht gut. Also man muss das, was man macht, glaube ich, auch mit Freude machen. Und zu dieser Freude gehört auch, dass man abschalten kann, dass man einmal sich erholen kann. Ich habe zum Beispiel im Flugzeug, wo immer alle oder viele im iPad ständig arbeiten, habe ich oft gedöst. Und das Interessante war, da kamen unglaublich viele kreative Ideen. Viele von denen haben sich dann nach der Landung als Unsinn herausgestellt, weil man so in eine Fantasiewelt kam. Aber das tut einem gut. Also man muss auch einmal loslassen können.
Schweizer Banken zwischen Krisen und Kriegen. Das ist ja auch ein Thema. Wie geht's da eigentlich weiter mit dem Schweizer Finanzplatz? Sie haben in Ihrem neuen Buch natürlich intensiv auch Stellung bezogen mit Ideen. Das ist auch in vielen Interviews besprochen worden, aufgegriffen worden, zu dem Zusammenbruch der Credit Suisse. Sie haben sich da geäußert. Mich interessiert etwas die Frage, wir sind in einer sehr unsicheren Zeit heute mit geopolitischen Spannungen, mit Kriegen, auch Krisen, selbstgemachten Krisen im Bankensektor in der Schweiz. Was ist da eigentlich das Wichtigste aus Ihrer Sicht, was die Banken, was die jungen Führungskräfte beachten müssen auf diesem Finanzplatz, der ja doch bei aller Kritik, die man hört, der Stolz auch der Schweiz ist? Man muss ja dankbar sein, dass wir überhaupt diese Finanzinstitute haben. Geht manchmal etwas vergessen. Was ist das Wichtigste heute?
Ja, und immer noch 10% des Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Und ich glaube, wenn wir über Finanzplatz sagen, wir nicht nur über die Banken, wir haben auch 2 Weltversicherungen. Wir haben eine Börse, wir haben andere Plattformen, wir haben Fintechs. Also da gehört viel mehr dazu, als nur diese 2-3 Banken, über die wir jetzt immer sprechen. Also ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, dass wir erst einmal ein Bekenntnis für den Finanzplatz abgeben, auch von der Politik.
Haben wir das zu wenig heute?
Das haben wir zu wenig, Das Zweite ist, dass wir, auch in der Bevölkerung, glaube ich, das Zweite würde ich schon meinen, wir sollten natürlich einmal uns selbstkritisch fragen, wieso haben wir eigentlich in den letzten 20, 25 Jahren drei große Bankkrisen gehabt. Mhm. Wir hatten die Immobilienkrise in den 90er Jahren, wo die Regionalbanken, Kantonalbanken zum Teil existenziell bedroht waren, zum Teil auch verschwunden sind. Wir hatten die UBS-Krise 2008 als Teil der Finanzkrise und wir hatten jetzt die Credit Suisse. Wir hatten einmal fünf Großbanken, jetzt haben wir noch eine. Also da muss man sich schon fragen, sind wir wirklich so gut, wie wir das immer gemeint haben? Und ich glaube, wir sollten uns ein bisschen mehr überlegen, nicht immer ex post, was geschieht, was machen wir, wenn eine Bank kollabiert, wickeln wir sie ab, übernehmen wir sie oder weiß nicht was, sondern ein bisschen mehr im Voraus uns überlegen, was müssen wir eigentlich für Maßnahmen ergreifen, dass es so nicht mehr passiert. Und da finde ich, und das habe ich auch im Buch dargelegt, es gibt ein paar Forderungen, wo man sich eigentlich manchmal fragen muss, wieso hat die Schweiz Politik, aber auch die Banken selbst vielleicht weniger interessiert gewesen daran, aber auch die Aufsichtsbehörden, wieso hat man nicht gewisse Instrumente, die im Ausland längst bekannt sind und angewendet werden, überhaupt nie richtig eingeführt?
Ja, warum nicht? An welches denken Sie?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann die auch nicht so leicht beantworten. Ich glaube, wir waren etwas manchmal blauäugig. Und vielleicht haben wir uns zu wenig mit beschäftigt, wie müssen wir eigentlich diesen Finanzplatz auch nicht nur stärken, sondern auch erhalten. Und das wäre, glaube ich, eine wichtigere Ausgangslage. Also ich finde zum Beispiel heute, wir müssen viel mehr Ausbildung verlangen von Verwaltungsratsmitgliedern und auch von Geschäftsleitungsmitgliedern. Die müssen ein besseres Verständnis haben und auch besseres Wissen über Regularien, über Compliance, über wie das Rechnungswesen geht und so weiter. Und ich glaube, da sind wir wirklich, müssen wir einen großen Schritt tun. Zweitens finde ich, sollten wir vielleicht ein bisschen militärisch gesprochen auch so Stabsrahmenübungen machen, wo wir mit Geschäftsleitung, Verwaltungsräten auch diese Krisenszenarien, die wir ja schon kennen, einmal durchspielen und uns überlegen, hätte man das früher erkennen können? Und was macht man jetzt für die Zukunft? Wie bereitet man sich darauf vor? Drittens, ich glaube, was die Aufsichtsbehörde, die FINMA fordert, mit Bußen und mit Naming and Shaming, finde ich richtig. Und zwar, es geht nicht darum, die Leute an den Pranger zu stellen, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass man eigentlich, wenn man so will, in vorauseilenden Gehorsam aufgrund der Erwartung, was einen trifft, sich richtig verhält. Also wieso fahre ich, wenn 80er Beschränkung ist, nicht mit 120, obwohl kein Mensch auf der Straße ist, weil ich Angst habe, eine Buße zu bekommen. Cool. Und wenn man wüsste, dass wenn man im aufsichtsrechtlichen Graubereich Dinge verletzt, dass man dann bestraft wird, das ist doch ein etwas Gutes und das sollten wir machen, was im Ausland schon üblich ist. Wir sollten auch vermehrt von den Aufsichtsbehörden an vor Ort Kontrollen durchführen. Nicht alles oder fast alles delegieren an die Prüfungsgesellschaften. Also, und dann natürlich auch die Frage der Notenbank, dass man mehr Liquidität zur Verfügung stellen kann, eben zusammen mit dem Staat. Also da muss man, glaube ich, das Instrumentarium, das in der ganzen Welt bestens bekannt ist, nun einfach übernehmen und einführen.
Das habe ich ja als Banklaie, allerdings als Bankbefürworter und auch Bankbewunderer. Wir sind noch in der Kindheit erzogen worden, dass man stolz war, wenn einer aus der Verwandtschaft eine Banklehre gemacht hat. Das war der Stolz der Familie. Die Journalisten geworden sind, die sind nicht so hoch sagen wir mal, Image-Skala.
Das hat sich geändert.
Ich weiß nicht, gestanden. Aber die interessante Frage ist ja für mich jetzt, warum hat man eigentlich diese Credit Suisse, diese Kreditanstalt sterben lassen vom Schweizer Staat aus? Ich meine, in Amerika, in anderen Ländern hätte man vermutlich alles daran gesetzt, so eine Bank, selbst wenn es da große Fehler gegeben haben mag vom Management, hätte man gesagt, das lassen wir nicht untergehen. War das ein Fehler oder war das richtig, dass eben in der Schweiz der Staat sich in solchen Phasen vielleicht nicht so engagiert, wie das in Amerika der Fall wäre?
Eigentlich würde ich ein bisschen früher anfangen. Und man muss ja auch die Wirtschaft in die Pflicht nehmen. Es gab in der Tat Bemühungen, so gegen Schluss, wo man auch in der Wirtschaft gesagt hat, sammeln wir doch einmal Kapital für die CS. Mhm. Das war natürlich einfach zu spät. Aber das Problem CS geht ja Jahre zurück. Mhm. Oder das Geschäftsmodell CS ist schon problematisch.
Früher entgleist als jetzt
in den letzten. Früher entgleist. Man hatte die großen Risiken, über die man spricht, die nicht in den letzten zwei, drei Jahren entstanden, die sind ja früher schon entstanden. Und wenn man einfach sieht, eine JP Morgan hat 120 Milliarden Franken an Erträgen, Einnahmen. Deutsche Bank hatte zu meiner Zeit 40 Milliarden Schweizer Franken. Die CS hatte noch etwa 15 Milliarden und hat eigentlich ein Geschäftsmodell gehabt, das ähnlich ist diesen ganz großen Banken. Mhm. Da hätte man eigentlich früher sich einmal überlegen müssen, ist das richtig? Ich sage, und dann natürlich auch die Corporate Governance hätte man sicher genauer anschauen müssen. Aber als es dann, als man ja über 90 Milliarden an Liquidität verloren hat im Oktober 22, da erstaune ich auch ein bisschen, dass man etwas zu lange dann gesagt hat, ja, das kommt schon gut und Geduld und so. Eigentlich hätte auch die Wirtschaft einmal zusammenkommen müssen. Ich muss sagen, in Deutschland war das so, da hat die Regierung uns eingeladen und wir haben überlegt, wie man eine Hypo-Real Estate auffängt und so weiter. Das wäre, glaube ich, eine Aufgabe der Regierung gewesen, ich will jetzt keinen Namen nennen, einmal zu sagen, kommen wir einmal zusammen. Natürlich nicht hinter dem Rücken der CS, sondern die CS hätte eingebunden. Sehen Sie, wir hätten 10, 20 Milliarden Kapital zur Verfügung gestellt aus der Wirtschaft heraus. Das hätte sofort ein ganz anderes Vertrauenskapital für die CS in der Welt geschaffen. Ich glaube, das ist dieses marktwirtschaftliche Denken geht noch den politischen Schritt voraus. Als es dann 5 nach 12 war, ja, da hatte man 4 Optionen. Oder? Man hätte sanieren können, abwickeln können. Man hätte natürlich Teilbereiche herausnehmen können, wie bei der UBS 2008. Man konnte eben eine Übernahme initiieren, wie das dann gemacht wurde. Oder man hätte eine Teilverstaatlichung machen können, wo man natürlich hätte eingreifen müssen, aber nicht über den Staat, sondern mit natürlichen Wirtschaftskräften, Führungskräften, die das besser gemacht hätten. Und man hätte, bin ich überzeugt, viel Wert geschaffen in relativ kurzer Zeit. Das Problem ist natürlich, und das ist jetzt ein politisches. 2008 hat man gesagt, nie mehr wird der Staat eine Bank retten.
Man hat sich ein Tabu gesetzt.
Das ist ein Tabu gesetzt und vor dem wollte man, glaube ich, nicht abweichen. Das muss man sich meines Erachtens nochmal überlegen, ob das wirklich so realistisch ist. Also wenn eine UBS, was wir alle nicht hoffen und auch nicht erwarten, in Schwierigkeiten käme, dann noch einmal zu sagen, die sanieren wir oder wickeln die ab, das sehe ich dann auch nicht realistisch.
Also, was in der Schweiz ja oft wenig gesehen wird, vor allem in den letzten Jahren ist mir das aufgefallen, natürlich im Zuge auch der Finanzkrise, ist Ihnen alles bekannt, die Kritik, auch die geballte Kritik an der Finanzbranche, vor allem auch an den Banken, die Zuschreibungen und so weiter. Verständlich, nachvollziehbar. Vielleicht ein Wort von Ihnen, eine kurze Einschätzung. Was verdankt die Schweiz eigentlich ihren Banken? Also das muss man ja auch, man muss mal eine Lanze auch brechen für diese Finanzindustrie, die ja immer wieder mal etwas in der Kritik steht, seit langem schon stark. Was verdankt die Schweiz den Banken? Was würde uns verloren gehen, wenn wir eben nicht zum Beispiel so eine UBS hätten, die ja jetzt auch schon wieder mitten in der Kritik steht, weil sie zu groß sei?
Ja gut, also man kann zum Beispiel mal so die Tabellen anschauen im Investment Banking. Und da, das ist jetzt nicht für den Privatkunden sehr wichtig, aber natürlich für die Unternehmen ist das sehr wichtig, ob wir in der M&A-Beratung uns auf jemanden stützen können, der uns kennt und der uns wahrscheinlich auch irgendwo bevorzugt behandelt oder auch bei IPOs und so weiter, also bei Börsenöffnung. Wir hatten einmal 2 Schweizer Banken und den ersten 10, im Moment haben wir keine. Und die Amerikaner dominieren das zusammen mit Barclays aus England und BNP Paribas aus Frankreich. Ist das richtig oder ist das irgendwann ein Problem? Also wenn America First wirklich zu Ende gedacht wird, auch in dieser Frage, dann bin ich nicht so glücklich, wenn wir nur noch von amerikanischen Banken abhängig sind. Wenn es dann um Konflikte geht und um Wettbewerb zwischen verschiedenen Zielen, wo steht dann die amerikanische Bank? Also ich finde schon, wir brauchen eine Schweizer Bank, die auch global eine Rolle spielen kann, auch für die Schweizer Industrie weltweit. Aber dazu kommen natürlich die Firmenkunden in der Schweiz, mittelständische Kunden, die natürlich eine kompetitive Bank brauchen mit guten Konditionen, auch im Privatkundengeschäft und natürlich im Anlagegeschäft. Also ich glaube, der Wohlstand der Schweiz ist ohne Banken so gar nicht vorstellbar.
Nicht denn, vorstellbar.
Ob wir es gerne aber nicht, alles geht eben über den Geldfluss.
Eine letzte kurze Frage zum Thema der Banken. Gibt es so etwas wie einen Sündenfall in der Schweizer Bankindustrie, wo Sie sagen, ja, da haben die Schweizer irgendwie die falsche Abzweigung erwischt. Es gibt ja das berühmte Zitat von Goethe, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Wenn man erfolgreich ist, wenn man reich ist, wenn es Firmen sehr gut geht, ja, dann macht man eben die grossen Fehler. Sind die Schweizer Banker, die Bankiers, die Bankangestellten, die Manager, sind die übermütig geworden? Haben die einmal die Bodenhaftung verloren, weil man sozusagen glaubte, bei den Masters of the Universe dabei zu sein? Gibt es diesen Sündenfall sozusagen, den wir lokalisieren können?
Also ich glaube, der Sündenfall ist nicht in der Schweiz zu suchen. Und das möchte ich auch sehr betonen. 90% oder 95% der Bankangestellten in der Schweiz sind hochintegr, professionell und haben auch das System mitnichten gefährdet. Also das gilt für die meisten Firmenkunden, Vertreter, wie natürlich auch Privatkunden. Ich glaube, wo natürlich das große Problem kam, als wir uns in das amerikanische oder das globale, insbesondere Investmentbanking, engagiert haben und dort natürlich auch vorne dabei sein wollten. Und da hat man, glaube ich, das kann man, haben andere auch geschafft, aber die Schweizer Banken haben, glaube ich, etwas zu viel Kompetenz an die angelsächsische Kultur abgegeben und haben eben dieses Geschäft nicht in die Schweizer Banken integriert und auf die Größenordnung einer Schweizer Bank zurechtgestutzt. Und manchmal war ich wirklich ein bisschen erstaunt, wie Schweizer Bankchefs dieses Geschäft gar nicht so ernst, aber nicht so überwacht haben, sondern gesagt, das sind die Amerikaner, sind die Investmentbanker. Und da ist natürlich in zwei Dinge passiert. Wir haben so ein bisschen die Risikodisziplin verloren, gerade in diesem Bereich, aber hat natürlich dann die ganze Bank beschädigt oder mindestens schwieriger gemacht. Und das Zweite natürlich auch eine gewisse Akquisitionsdisziplin, also was dann die CS gemacht hat, mit diesem DLJ hoch überbezahlt, wusste ja der ganze Markt. Das ist natürlich, das sind tödliche Sünden. Und was natürlich dann vor allem in der Schweiz, natürlich aber auch in Deutschland, natürlich zum großen Thema wurde, es ist auch die Vergütungskultur aus Amerika und Asien zu uns rübergeschwappt. Und also, wenn wir zusammen im Büro sind und ich bin ein Privatbanker und verdiene X und Sie verdienen 3x, weil sie im Investmentbanking sind. Irgendwann stört mich das.
Ja,
und dann, was passiert? Man wird natürlich mich auch ein bisschen in die höhere Liga bringen. Und das hat dazu geführt, dass wir, glaube ich, diese Bonuskultur, die eben in der Bevölkerung natürlich dann auch in den Exzessen zu großer Abneigung geführt
hat. Das ist auch meine zweitletzte Frage, muss ich kurz anschließen. Das ist ja vielleicht eine der wichtigsten Führungsaufgaben eines Bankchefs. Bei der Bank, jetzt mal ganz einfach gesagt, da sitzt du nahe am Geld. Ich meine, da laufen gigantische Geldströme über deinen Tisch, über deinen Computer. Und da muss man ja aufpassen, dass da die Augen der Angestellten nicht golden anfangen zu flackern. Wie kann man als Chef sicherstellen, dass die Geldgier, die ja in jedem Menschen drin sitzt, dass die nicht von so einem Institut Besitz ergreift? Ich meine, gibt es da ein Rezept, wie Sie damit umgegangen sind, wenn Sie vielleicht auch gemerkt haben, wenn da die Überflieger, die Regelmacher, wie es heißt, wenn die eingeflogen sind, wie man da schauen kann, dass eben das nicht überbordet? Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Es gibt ja eine berühmte, die sind ja katholisch erzogen worden, es gibt ja die berühmte Stelle aus dem Vater Unser, und führe uns nicht in Versuchung. Ich stelle mir vor, wenn du bei einer Bank arbeitest, bist du jeden Tag am Buffet.
Ja gut, also ob das Buffet für sich selbst oder für andere ist, das ist, bleibe ich noch dahin. Das ist, ist glaube ich, so fast nicht möglich. Sondern ich habe ja selbstkritisch auch gesagt, in drei Dingen muss man, glaube ich, besonders vorsichtig sein. Das erste ist, man braucht natürlich ein Kontrollsystem, das die Werte, die man eigentlich will. Also ich habe ja immer schon vor 20 Jahren gesagt, kein Geschäft auf den Ruf der Bank beschädigen. Mhm. Und das einfach gesagt, aber das umzusetzen, zu kontrollieren, das braucht sehr viele Vertrauensleute auf verschiedenen Stufen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, Banking ist, hat sehr viel mit Psychologie zu tun. Mhm. Und wenn Sie Leute rekrutieren von irgendwoher, der war sehr erfolgreich und der kommt natürlich auch mit der Erwartung, dass er auch bei Ihnen viel Geld verdient. Mhm. Und Sie wollen den auch, weil auch Ihre Kunden sagen, mit dem würden wir gerne Geschäfte machen.
Ja, und der Aktionär, der sagt, um Himmels Willen, wieso macht ihr nicht diese Geschäfte wie die mit dem Subprime, mit diesen gewaltigen Renditen, habt ihr die Risiken nicht im Griff? Da ist ja auch der Druck auf den CEO gigantisch, in solche Felder hineinzugehen. Genau.
Also ich glaube, mit diesem Spannungsfeld muss man sich auseinandersetzen. Man kann nur eins wiederum versuchen, einfach die Kontrollmechanismen so zu halten und die Kultur zu pflegen, dass so Überflieger immer wieder hinterfragt werden.
Wie haben Sie das gemacht? Was war da Ihr praktisches Rezept? Sind Sie sozusagen ein Methodiker, ein Mann der Regeln, der ganz strengen Verbindlichkeiten, oder ist das eine Frage der persönlichen Führung? Wie muss man das machen?
Also erst einmal, ich habe auch Fehler gemacht, das muss ich auch zugeben, also ich war auch nicht perfekt. Aber was ich immer versucht habe zu pflegen, ist der persönliche Kontakt. Also ich bin ja viel in der Welt rumgereist, nicht eben über Zoom oder andere Kommunikationsmittel, sondern um mit den Leuten zu sprechen, Hand zu geben und zu sagen, was erwarten wir, welche Werte, welche Kultur.
Zu spüren, und, ob es irgendwo aus dem Ruder läuft.
Ob es Leute gibt, die einfach sich mit diesen Werten nicht irgendwo wohl sind. Also, aber nur zu einem Beispiel, wie das eben nicht ganz einfach ist. Mhm. Als der 11. September war, haben viele, gerade in New York, mir gesagt, jetzt haben wir verstanden, welche Werte wir pflegen müssen. Familie, Ethik und so weiter. Und Geld ist doch eigentlich nicht so wichtig. 3-4 Monate später war das vergessen. Oder? Also es kommt dann der Druck von der Familie, es kommt der Druck von den Wettbewerbern und, seien wir ehrlich, es kommt auch der Druck von den Medien, die natürlich auch sagen, die sind ja nur Nummer 10, andere sind Nummer 7 und so weiter. Man will ja vorne dabei sein. Und dann, wenn man vorne dabei sein will, braucht man eben die Besten. Mhm. Und die Besten haben ihren Preis. Ja. Also Meritokratie kann man, glaube ich, im Banking, wenn man dabei sein will, nicht aus der Welt schaffen. Ja.
Mit welchen Gefühlen blicken Sie in die Zukunft, Herr Ackermann? Wir sind ja in einer ziemlich düsteren Zeit. Man hätte sich das gar nicht vorstellen können mit den Fragen, mit denen wir uns jetzt wieder konfrontieren müssen. Wir haben Krieg in der Ukraine. Es gibt da fürchterliche Verwerfungen, Migrationsströme. Es gibt politischen Stress, jetzt auch nach den Wahlen in Europa. Man spürt ein Unbehagen bei vielen Leuten, die sind nicht mehr einverstanden mit der politischen Richtung. Viele Führungskräfte in der Politik, altgediente Führungskräfte, denen scheinen die Fälle davon zu schwimmen, die Akzeptanz lässt nach. Also wir sind in einer ziemlich ungewissen Zeit, in der die Karten auch etwas neu gemischt werden. Was ist da Ihrer Meinung nach? Nein, fragen wir es allgemeiner, mit welchen Gefühlen blicken Sie in die Zukunft? Welche Assoziationen, was ist da so Ihre Stimmungslage?
Also ich war immer ein hochgemuter Pessimist, das heißt, ich bin immer auf das Schlimmste vorbereitet, erwarte aber das Beste. Und insofern.
Und lassen sich immer positiv überraschen, dann meistens, genau, weil es dann doch nicht ganz so schlimm herauskommt.
Ich schaue immer mit Zuversicht und bin auch jetzt wieder optimistisch für die Zukunft. Aber ich glaube, es ist auch eine einmalige Chance, dass wir Probleme, die wir haben und die, über die wir schon lange sprechen, jetzt endlich einer Lösung zuführen. Denken wir nur in der Schweiz. Die Verteidigungsfähigkeit, die Klimaproblematik, die Europaproblematik und so weiter, Milizsystem, das Engagement und so weiter. Es gibt so viele Themen, wo wir doch jetzt eigentlich, gerade weil wir in die Situation sind, wo jeder der Ernst der Lage sieht, eigentlich uns zusammenraufen können und etwas Neues bewegen können. Ich finde, wie in der Finanzkrise, die schönste Zeit und bereicherte Zeit war immer, wenn es Krisen gab. Ja. Dann kann man etwas bewegen. Und wie die Chinesen sagen, ist eben eine Krise auch eine Chance. Und diese Chance können wir jetzt ergreifen.
Herr Ackermann, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.